Inforadio Podcast.
Die Corona-Pandemie setzt die Politik zunehmend unter Druck. Das war auch diese Woche wieder das beherrschende landespolitische Thema in der Region. Aber nicht nur das. Damit herzlich willkommen zur Landespolitik, zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ute Schumacher. Eine Woche Teil Lockdown haben wir fast hinter uns. Die Belastungen für die Betroffenen sind enorm. Gleichzeitig steigen weiter die Infektionszahlen und auch die Zahl der freien Intensivbetten schnurrt deutlich zusammen. Seit heute müssen Berlins Kliniken ein Viertel ihrer Intensivbetten für Covid-19-Patienten freihalten. Und die Berliner Krankenhausgesellschaft ruft alle Menschen, die examinierte Pflegekräfte sind, auch wenn sie jetzt vielleicht in einem anderen Beruf arbeiten, dringend auf, sich bei den Krankenhäusern der Stadt zu melden. Denn ab Dezember erwartet die Berliner Krankenhausgesellschaft, dass sie das zusätzliche Personal braucht. Nina Amin berichtet.
Schon seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr sollen die Krankenhäuser 10% ihrer Intensivbetten für Covid-19-Patienten freihalten. Da in den vergangenen Tagen die schweren Fälle in intensivmedizinischer Behandlung deutlich zugenommen hätten, müssen die Kapazitäten aufgestockt werden, kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche an.
Wir sind jetzt aufgrund der pandemischen Entwicklung auf 25% hochgegangen. Per Rechtsverordnung, was ab Samstag gelten wird, sagen wir den Krankenhäusern auch ganz klar, dass sie planbare Operationen und Aufnahmen verschieben sollen.
Die Charité, die in Berlin vorrangig schwere Covid-19-Patienten versorgt, hatte schon vor gut einem Monat mitgeteilt, dass planbare Eingriffe verschoben werden müssen. Denn auch wenn es noch freie Intensivbetten gibt, ein weitaus größeres Problem ist das fehlende Pflegepersonal. Die Berliner Krankenhausgesellschaft sucht deshalb potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Deren Geschäftsführer Marc Schreiner sagte dem RBB:
Die Krankenhausgesellschaft ruft ausschließlich examinierte Pflegefachkräfte auf, die eine abgeschlossene Berufsausbildung und im Idealfall auch Berufserfahrung haben, um sich bitteschön bei den Häusern per E-Mail schriftlich zu bewerben.
Man sei zwar in die zweite Corona-Welle besser ausgerüstet gestartet als noch im Frühjahr, so gibt es mehr Beatmungsgeräte, ausreichend Schutzausrüstungen und speziell für Corona-Fälle geschultes Personal. Dennoch sei es angesichts der steigenden Infektionszahlen und der derzeitigen Belastung des Pflegepersonals in den Krankenhäusern absehbar, dass es in den kommenden Wochen zu Engpässen kommen könnte. Deshalb habe sich die Berliner Krankenhausgesellschaft, wie schon im Frühjahr entschieden, erneut einen Aufruf zu starten.
Es ist noch nicht dramatisch, aber um nicht dann aufzurufen, wenn es dramatisch ist, haben wir bereits heute diesen Aufruf gestartet.
Die Gesundheitssenatorin unterstützt den Aufruf an alle verfügbaren Pflegekräfte. Deren qualifizierte Mitarbeit in den Krankenhäusern, so Kaleitsche, sei hoch willkommen.
Per Rechtsverordnung erreicht die Berliner Krankenhäuser die Anweisung der Gesundheitssenatorin, 25% der Intensivbetten für Corona-Patienten freizuhalten. Kein Gesetz oder ähnliches ist die Basis. Und das ist eigentlich überall so. In den Schulen sind es sogar nicht mal Verordnungen, sondern Hygienepläne, auf deren Grundlage der Unterricht organisiert wird. Dieses Arbeiten mit Verordnungen wird zunehmend zum Problem. Denn schon bei der ersten Corona-Welle gab es Klagen gegen die Verordnungen vor dem Landesverfassungsgericht und die stehen jetzt langsam zur Entscheidung an. Die Vermutung in weiteren Teilen der Politik ist, dass es mit den Verordnungen nicht dauerhaft geht, sondern es in einer Demokratie Gesetze braucht, wegen der Gewaltenteilung. Darüber will ich reden mit meinem Kollegen Sebastian Schöbel. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Gewaltenteilung ist ja immer so ein Schlagwort. Erklär doch bitte mal genauer, wo ist das Problem? Warum reichen Verordnungen des Senats nicht? Denn manche Sachen dürfen ja durchaus per Verordnung geregelt werden.
Ja, und ob in diesem Fall die Verordnungen nicht reichen, ist tatsächlich einfach Teil eines sehr, sehr komplizierten Streits, weil es ein grundsätzliches juristisches Problem gibt. Richter hatten ja zuletzt wiederholt angezweifelt, ob die zum Teil sehr gravierenden Eindämmungsmaßnahmen gegen das Virus überhaupt rechtens sind. Also zum Beispiel in Bayern ein Gericht hat das so ausgedrückt, da hat ein Gastronom geklagt, weil nämlich das Infektionsschutzgesetz solche tiefen Eingriffe in die Grundrechte per Verordnung gar nicht vorsieht. Im Abgeordnetenhaus hier in Berlin hat darauf zuletzt die SPD, vor allem ihr parlamentarischer Geschäftsführer Schneider, hingewiesen und er warnte explizit davor, also wenn es jetzt hier nicht zügig mal eine Änderung dieses Infektionsschutzgesetzes gibt, dann kippen eventuell all diese Corona-Verordnungen in allen Ländern und auf Bundesebene vor Gericht, weil immer wieder Leute dagegen klagen und auch Recht bekommen, eben weil es da eine Gesetzeslücke gibt. Und dann, so Schneider, drohte er in Bezug auf eben diese Corona-Verordnungen, dass da ein rechtsfreier Raum entstehen würde, denn ohne Gesetz kann man ja auch keine Strafen aussprechen und dann hält sich keiner mehr dran.
Dieses Gesetz, was da geändert werden müsste, ist ja ein Bundesgesetz. Darum will sich der Bundestag jetzt durchaus kümmern. Reicht das denn? Wäre das Problem damit gelöst? Denn es würde ja Beschlüsse verzögern, wenn das nicht ginge.
Das wäre sicherlich ein Problem, ja, aber jetzt muss erstmal darüber diskutiert werden. Es geht da ganz speziell darum, dass man einen zusätzlichen Absatz in diesen Paragraphen 28 des Infektionsschutzgesetzes einfügt, der es zum Beispiel möglich macht, eben ganz konkrete Eindämmungsmaßnahmen zu beschließen, wie Lockdowns, Maskenpflicht, Reiseverbote, Verbote von Veranstaltungen und so weiter. Offen ist allerdings, was das für die bereits laufenden Rechtsstreitigkeiten überhaupt bedeuten würde, zum Beispiel was Schadenersatzklagen angeht. Man kann ja nicht quasi erst die Eindämmungen aussprechen und dann hinterher das passende Gesetz dazu machen. Das geht also nicht. Diese Frage muss also auch noch geklärt werden. Und von der Opposition im Bundestag kam jetzt schon die Kritik, dass diese Änderung des Gesetzes handwerklich eher, nicht ausreichend sein wird, weil sie wohl nicht so gut gemacht ist. Also der Streit darüber hält auf jeden Fall an. Aber klar ist allen eigentlich, es muss da jetzt eine Gesetzeslücke geschlossen werden. Sonst hat man juristisch einfach ein Problem.
Viele schwerwiegende Fragen und Probleme, aber das ist nicht das Einzige. Es gibt noch ein anderes, gerade wenn der Weg per Verordnung nicht mehr ginge und das Parlament, also in Berlin das Abgeordnetenhaus, Gesetze erlassen müsste jedes Mal. Nach der geltenden Verfassung in Berlin ist das Parlament nur dann handlungsfähig, wenn mindestens 50% der Abgeordneten da sind. Wenn nun aber auch die Parlamentarier großflächiger vielleicht an Corona erkranken oder in Quarantäne sind, weil sie Kontakt zu Corona-Infizierten hatten und dann eben nicht 50% hingehen könnten, dann wäre ja das ganze Land lahmgelegt, oder?
Ja, ich habe mal eine Weile in Belgien gelebt. Da kam man in der Vergangenheit auch schon mal über ein Jahr ohne Regierung aus. Aber Deutschland ist halt nicht Belgien, nicht mal Berlin. Deswegen, ja, das wäre ein sehr, sehr großes Problem. Denn im Parlament läuft deswegen schon seit Beginn der Pandemie eben die Debatte, ob man vielleicht das Abgeordnetenhaus gegebenenfalls auch verkleinert, in einer verkleinerten Version arbeiten lässt. Da wurde schon der Begriff des Notparlaments in den Raum geworfen von CDU und SPD. Aber genau da, das gibt die Verfassung von Berlin eben nicht her. Da steht ganz klipp und klar und unmissverständlich: Das Parlament ist nur handlungsfähig, wenn mindestens 50% der Abgeordneten anwesend sind. Dann hat der Krisenstab des Abgeordnetenhauses überlegt, na, vielleicht können wir wenigstens bei den Ausschüssen mit weniger Abgeordneten arbeiten. Sprich, die Regierungskoalition und die Opposition verzichten im gleichen Maße auf Abgeordnete, auf Vertreter in den Ausschüssen und dann kommt man eben mit weniger Leuten aus. Das nennt sich Pairing. Aber genau darüber gab es dann auch die Einigkeit im Ältestenrat, bis die AfD hinterher gesagt hat, wir machen da doch nicht mit. Wir schicken alle Leute, die wir in die Ausschüsse schicken können. Und das ist dann eben ein Problem, wenn eine Fraktion mit allen Abgeordneten kommt und alle anderen mit weniger, weil man sich eigentlich darauf verständigt hat, dann hat diese eine Fraktion, die in Gesamtstärke kommt, eben auch mehr Stimmengewicht. Und das geht ja so nicht. So funktioniert parlamentarische Demokratie nicht. Und was die Debatte aber eigentlich zeigt, ist, die Verfassung von Berlin ist auf diese Situation, die wir jetzt haben, überhaupt nicht eingestellt. Denn Parlamentsarbeit, vor allem die Abstimmungen, einfach rein digital durchzuführen, zum Beispiel über Zoom-Konferenzen oder andere Konferenztools, das geht im Augenblick einfach nicht. Und deswegen ist auch das eine Lücke, die jetzt geschlossen werden muss, um vielleicht das in Zukunft möglich zu machen.
Mit Hochdruck wird in der Politik an der Lösung dieser Probleme gearbeitet, und zwar im Bund und im Land. Informationen zum aktuellen Stand waren das von Sebastian Schöbel. Vielen Dank.
Gerne.
Eine Meldung sorgte Anfang der Woche für Aufregung sowohl in der Brandenburger als auch in der Berliner Politik. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke wurde positiv auf Corona getestet. Das Brisante daran, dank der BER-Eröffnung, hatte Woidke kurz zuvor nicht nur Kontakt zu seinen Ministern und Brandenburger Landtagsabgeordneten, sondern auch zu Berlins regierendem Bürgermeister und einigen mehr. Es gab viele Corona-Tests, viel Aufatmen, aber auch ein bisschen politischen Zoff. Unser Reporter in Potsdam, Oliver Schosch, fasst zusammen.
Die gute Nachricht, die Covid-19-Erkrankung scheint bei Ministerpräsident Woidke mild zu verlaufen. Zuletzt war von geringer werdenden Symptomen die Rede. Am Dienstag informierte Woidkes Vizesprecherin Eva Jobs.
Am Sonntag hat der Ministerpräsident leichte Erkältungssymptome entwickelt. Das Testergebnis ist heute früh ärztlich als positiv bestätigt worden. Er befindet sich im Homeoffice, nimmt von dort auch die Amtsgeschäfte wahr. Es gibt keinen nachvollziehbaren Infektionsweg, soweit wir das jetzt wissen.
Die Aufregung war am Dienstagmorgen groß und es begann eine regelrechte VIP-Testwelle. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller und Flughafenchef Lütke Dahldrup ließen sich testen, weil sie mit Woidke am vergangenen Samstag den BER eröffnet hatten. Ergebnis negativ. Dann platzte die Woidke-Meldung mitten rein in die Sitzung seiner Parteifreunde der Brandenburger SPD-Fraktion im Potsdamer Landtag. Die Abgeordneten reagierten schnell, erzählt Fraktionschef Erik Stohn.
Und das ist natürlich auch erstmal in gewisser Weise ein Schock. Nun hat es sogar auch den Ministerpräsidenten getroffen, der wirklich alle Schutzmaßnahmen auch eingehalten hat, auch wirklich Kontakte reduziert hat. Wir haben dann auch schnell beschlossen, okay, wir sitzen jetzt nicht nebeneinander. Wir gehen jetzt mal jeder in sein Büro, schalten uns über Videokonferenz wieder zusammen. Und dann haben wir natürlich nebenbei dann versucht auch zu organisieren, wer hatte wann Kontakt mit Woidke, wie eng war der.
Die Corona-Tests der Brandenburger SPD-Fraktion und auch aller Minister sind negativ ausgefallen. Das Virus wurde offenbar nicht von Politiker zu Politiker übertragen. Von der Opposition, den Freien Wählern und den Linken gab es Genesungswünsche. Auch von der AfD. Allerdings garnierte die ihre Wünsche mit Kritik und Häme. Der AfD-Abgeordnete Wilko Möller postete bei Facebook: Unser Ministerpräsident kann endlich eine positive Nachricht verkündigen. Er ist Corona-positiv. Und der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Dennis Holoch, merkte an:
Nichtsdestotrotz zeigt das natürlich auch, dass man, wenn man sich an alle Corona-Bestimmungen oder Maßnahmen hält, anscheinend doch infiziert werden kann. Und der Ministerpräsident beweist das ja immer wieder, er trägt die Maske, hat sich trotzdem infiziert.
Wollen Sie uns jetzt wirklich erzählen, weil einer, der meist Maske trägt, sich angesteckt hat, Masken insgesamt überall bei allen Leuten unwirksam sind?
Masken machen an unterschiedlichen Orten und je nachdem, wie sie getragen werden, natürlich Sinn. Die Maske als Schutz Mechanismus ist unwirksam.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn ärgerte sich über diese Aussagen der AfD.
Es ist jemand in seiner Gesundheit betroffen, dann ist doch eigentlich die einzige Sache, die man dazu sagen kann, gute Besserung. Nein, die AfD macht sich drüber lustig.
Die AfD bestätigte, dass ihr Abgeordneter, Landtagsvizepräsident Andreas Galau, positiv getestet wurde. Galau soll sich bei seiner Reise nach Bergkarabach infiziert haben. Der Ex-Fraktionschef Andreas Kalbitz, der mit dabei war, sei negativ getestet worden. Galau und Kalbitz waren mit zwei AfD-Bundestagsabgeordneten in Bergkarabach, trafen Politiker der international nicht anerkannten Armenischen Republik und trommelten für ihre Sichtweise im Konflikt mit Aserbaidschan.
Gestern am frühen Nachmittag platzte noch eine politische Bombe. Per Pressemitteilung teilte die FU mit, dass sie die Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey nochmal prüfen werde. Der Grund? Das Rechtsgutachten von Professor Ulrich Battes. Das hatte die FU selbst bei ihm in Auftrag gegeben. Battes hatte geschrieben, dass das Instrument der Rüge in minderschweren Fällen zulässig ist. Der minderschwere Fall war im Schlussbericht der FU aber nicht dargelegt. Deshalb müsse erneut geprüft werden. Thorsten Gabriel berichtet.
Eigentlich schien die Sache erledigt. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Freie Universität Franziska Giffey nach Plagiatsvorwürfen eine Rüge erteilt. Auf einen Entzug ihres Doktortitels, trotz festgestellter Täuschungen in der Dissertation, aber verzichtet. Doch daran gab es Kritik, denn Rügen, so der Vorwurf aus Politik und Wissenschaft, sehe das Hochschulrecht in solchen Fällen nicht vor. Ein Gutachten des Rechtswissenschaftlers Ulrich Battes im Auftrag der FU ergab nun, dass Rügen zwar durchaus erteilt werden dürften, aber nur in minderschweren Fällen. Ob dies hier einer sei, habe das Prüfungsgremium seinerzeit nicht dargelegt, so die Universität. Für die CDU im Abgeordnetenhaus, die zuletzt ein eigenes Gutachten dazu in Auftrag gegeben hatte, ist die erneute Prüfung deshalb genau die richtige Entscheidung. Welche Folgen das haben könnte, darüber will der CDU-Abgeordnete Adrian Grasser allerdings nicht spekulieren.
Es ist auch nicht Aufgabe von Politik, Doktorarbeiten zu bewerten. Das muss die Freie Universität machen und ich finde, das sollten wir dann auch in Geduld abwarten. Die Entscheidung von heute ist aber genau die richtige.
Grasses Fachkollege von der AfD, der Abgeordnete Martin Trefzer, legt sich dagegen fest.
Es ist kein Bagatellfall. Es liegt ja das Abschlussgutachten des Prüfungsgremiums vor, aus dem hervorgeht, dass Franziska Giffey mit Vorsatz getäuscht hat. Und das ist schon ein gravierender Verstoß.
Aus dem Büro von Franziska Giffey hieß es lediglich, man habe die Mitteilung der Uni zur Kenntnis genommen. Für die Berliner Sozialdemokraten kommt die überraschende Wende zur Unzeit, denn eigentlich will sich Giffey Ende November als Parteichefin wählen lassen. Sie gilt als künftige Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl. Offiziell hieß es von Seiten der SPD nur, kein Kommentar. Aus der Partei ist aber zu hören, dass man Giffey zutraut, die ganze Angelegenheit einfach durchzustehen. Vor einem Jahr hatte sie lediglich erklärt, im Falle eines Titelentzugs ihr Ministeramt aufzugeben. Die Frage dürfte also sein, ob sich mit einer solchen Bürde auch ein Wahlkampf erfolgreich bestreiten ließe. Noch zeigt man sich aber demonstrativ gelassen. Der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier etwa sagt:
An der Sachlage ändert sich erstmal meines Erachtens gar nichts. Die FU wird hier eine juristische Prüfung eintreten. Da ist es wie immer im juristischen Bereich zwei Juristen, drei Meinungen. Da wird es eine abschließende Entscheidung geben und dann wird man die sowohl politisch als auch juristisch bewerten müssen.
Franziska Giffey selbst hat fürs Erste Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme gegenüber der FU.
Und das waren sie, die wichtigsten landespolitischen Themen aus der Region in dieser Woche. Ich bin Ute Schumacher und ich danke sehr fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.